Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Martin Böttcher.
Hallo, herzlich willkommen beim Echtzeit-Podcast. Ich bin Martin Böttcher und wir kriegen es in dieser Episode mit viel, viel Flüssigem zu tun. Vielleicht haben Sie schon mal vom längsten Experiment der Welt gehört. Darin geht es um die Frage, ob Pech, dieser teerhaltige schwarze Stoff, ob der fest oder flüssig ist. Das Experiment heißt Pechtropfen-Experiment und wie der Name schon erkennen lässt, Pech tropft, wenn auch nur alle 7 bis 14 Jahre. Was lernt man daraus? Auch scheinbar Festes kann flüssig sein. Flüssig, ein irgendwie faszinierender Aggregatzustand. Aber wie immer machen wir da auch nochmal die zweite Ebene auf.
Flüssig, die Eigenschaft besitzend, fließen zu können, ohne feste Form, weder fest noch gasförmig.
Batterien und Akkus, man könnte sagen, sie erlauben uns eine temporäre Emanzipation von der Steckdose.
Wärmt Leib und Seele.
Und im Sommer brauche ich was Frisches. Auch teilweise kalte Suppen machen wir da.
Ein Eiskaffee. Die Soweto Creamery ist das Elternhaus von Tando Makubu, der noch per Hand sein Eis herstellt.
Ahornsirup, flüssiges Gold, ist es wertvoll und aus der Natur. Dass ihnen der Saft ausgeht, daran sei das Klima schuld, sagen Sirupproduzenten.
Luftig, flüssig und saftig.
Flüssig sein. Ein Thema, 4 Facetten hier in der Echtzeit. Gleich gehen wir was Flüssiges essen. Heute sind wir flüssig in der Echtzeit. Es geht also um diesen ganz besonderen Aggregatzustand, der aber auch viel mehr meint. Man ist im Fluss, man hat Geld, ist also flüssig, solche Dinge. Schauen wir uns das Flüssigsein beim Essen an. Das flüssigste Essen, das dürfte die Suppe sein. Ein eigentlich nicht besonders aufregendes Gericht, um nicht zu sagen ein biederes. Aber das ist natürlich nur das Klischee. Wir haben Katharina Kühn losgeschickt, um die spannenden Seiten von Suppe zu erkunden. Hast du was gefunden?
Naja, zumindest ist ja spannend, wie viele verschiedene Rollen die Suppe einnimmt. Also sie steht natürlich das, was wir wahrscheinlich kennen, für Behaglichkeit, gerade im Winter. Viele schwören ja auf die Hühnersuppe gegen Erkältung oder verbinden damit ein Heimatgefühl, das Gefühl von zu Hause. Und dann wird es natürlich schnell politisch. Denkt man an Angela Merkel, die hat ja uns nicht aus Spaß erzählt, wie sie ihre pommersche Kartoffelsuppe macht, nämlich mit der Hand gestampft und nicht mit dem Pürierstab. Und die erzählt das natürlich, damit sie damit das Bild einer bodenständigen deutschen Frau vermitteln kann.
Ich bin ein eher fauler Typ und mache mir nie eine Suppe, weil mir es zu aufwendig ist. Aber ab und zu so eine Suppe finde ich schon ganz gut. Aber es gibt natürlich trotzdem diese Redensarten, die darauf hinweisen, dass nicht jeder Suppen mag. Also Redensarten wie die Suppe auslöffeln, das Haar in der Suppe finden, die Suppe hat er sich selbst eingebrockt oder auch die brutale Geschichte vom Suppenkasper. Nein, meine Suppe esse ich nicht.
Ja, natürlich verbindet man mit der Suppe oft ein einfaches, preisgünstiges Gericht und das ist dann eben früher gerade besonders häufig ein Zeichen von Armut gewesen. Aber die Suppe hat da auch so eine Entwicklung durchgemacht, ihr Ruf. So sieht es Daniel Kofahl, der ist Ernährungskulturwissenschaftler, also ein Soziologe, der zu Ernährung und Genuss forscht.
Wir sehen, dass im Mittelalter zum Beispiel die Suppe auch noch ganz stark so ein arme Leute-Essen war. Ja, so man hat zum Beispiel Dinge ausgekocht, die andere weggeworfen haben, hat daraus sich eine Suppe gemacht. Dann gibt es eben diese Aufwertung, dass man sagt, man hat diese Essenz da drin in der Suppe, dass man da eben den Geschmack von etwas findet heutzutage, ohne sich eben überfüllen zu müssen. Dann haben wir aber auch eben diese Industrialisierung der Suppe, dass wir eben die Suppenwürfel haben, dass wir diese Brühinkredenzien haben in der Küche, was so einen Geschmack vermittelt.
Das sagt also ein Ernährungskulturwissenschaftler zur Suppe. Aber Brühwürfel und Tütensuppen, haben die Suppe nicht erst so richtig in Verruf gebracht?
Ja, vielleicht kulinarisch. Andererseits nutzen es ja viele Leute. Und wenn wir jetzt mal so schauen, gerade die internationale Küche, die hat Suppe hier doch auch noch mal so einen Schub gegeben. Das ist wirklich Trend geworden. Das fing vielleicht mit Gazpacho und Minestrone an. Und mittlerweile sind Pho, also die vietnamesische Nudelsuppe und die japanische Ramensuppe ja schon richtig Trend.
Trotzdem spielt ja, abgesehen von diesen hippen Rahmenrestaurants, das doch eher selten eine Hauptrolle, die Suppe, oder? Also so eine Suppe ist doch meistens so ein Beiwerk, beziehungsweise auch eine typische Vorspeise, vielleicht auch um die Wartezeit aufs richtige Essen zu verkürzen.
Ja, das habe ich Daniel Kofahl auch gefragt, ob letztendlich eine Suppe nicht immer nur eine Nebenrolle spielt.
Ganz im Gegenteil, wenn sie als erster Eindruck bei einem guten Essen serviert wird. Der erste Eindruck ist das, was zählt. Wenn die Suppe schon nicht überzeugt, dann ist für den Rest auch schwierig.
Also man kann das vergleichen mit dem ersten Satz in einem Theaterstück. Ich bin dann aber trotzdem zur Sicherheit nochmal ins Zwei-Sterne-Restaurant Facile in Berlin gegangen und habe da den Koch Michael Kempf nach der Bedeutung der Suppe für sein Menü gefragt.
In vielen Restaurants ist die Suppe so ein bisschen ein Beiwerk oder so ein lästiges Gericht, was man so halt nebenher macht. Bei uns ist es genau andersrum im Facile. Bei uns wird es sehr aufwendig entwickelt. Im Winter möchte ich vor allem wärmende Suppen haben, so richtiges Soul Food. Und im Sommer brauche ich was Frisches, auch teilweise kalte Suppen machen wir da, um einfach den Gast runterzukühlen und willkommen zu heißen bei uns.
Und das wird dann auch so richtig zelebriert, erzählt Michael Kempf.
Die wird klassisch bei uns aus der Suppenschüssel vorgelegt. Wir haben so einen silbernen Schöpflöffel und dann geht das höher mit der Suppenschüssel und richtet dann die Suppe beim Gast an. Und das hat eine tolle Assoziation mit der Großmutter oder vielleicht mit der Mutter. Zum Zweiten, wenn man eine heiße Suppe aus der Suppenschüssel angießt am Tisch, dann duftet das richtig am ganzen Tisch. Und da hat man schon oft so, dass da ein Gast, der eher nicht die Suppe bestellt hatte, der hat dann überrascht geguckt am Nachbartisch, was macht denn der Service mit der großen Suppenschüssel, und es duftet herrlich und hat dann doch auch eine Suppe bestellt.
Außerdem richtet der Kellner dann die Suppe direkt vor dem Gast an, also packt da noch Schaum rauf oder extra Zutaten, die der Suppe noch hinzugefügt werden.
Man könnte also sagen, die Suppe wurde gentrifiziert, sie ist auch manchmal ein Luxusprodukt. Aber was ist mit denen, die nicht so flüssig sind, also die kein Geld haben, nicht so viel Geld haben? Gerade in Berlin ist das ja ein Thema.
Ja, und gerade hier in der Stadt gab es auch eine Pionierin der Suppenküchen, Lena Morgenstern, Autorin, Frauenrechtlerin und Gründerin der Berliner Volksküchen. Bis zu 17 Suppenküchen hat sie in den 1890er Jahren aufgebaut. An das Wirken von Lena Morgenstern erinnert nun das Café im Jüdischen Museum Berlin. Einerseits in denen dort Rezepte von ihr serviert werden, aber auch in einem historischen Spaziergang. Die Betreiberin des Cafés, Birgit Klaus, erzählt zum Beispiel, warum ihr Spitzname Suppenlina eigentlich ziemlich irreführend ist. Denn gerade Suppe wollte Lena Morgenstern nicht austeilen.
Naja, der Staat hat damals Suppen verteilt an die armen Leute und das waren Almosen. Also die Armen sollten sich irgendwo anstellen und dann kriegten sie halt so einen Napf mit Suppe und das fand sie entwürdigend. Und sie war immer der Meinung, sie brauchte Bildungsmöglichkeiten für Frauen. Das heißt, sie hat die Frauen in den Suppenküchen auch angestellt. Es gab auf der einen Seite bürgerliche Frauen, die ehrenamtlich gearbeitet haben, aber es gab halt auch in den Volksküchen Frauen, die da erwerbstätig waren.
Also es gab natürlich auch Eintöpfe, übrigens immer mit Fleisch, weil das in der Zeit als notwendig galt, um sich gesund zu ernähren. Mitunter waren die Gerichte auch mit Schweinefleisch, also da war Lena Morgenstern recht pragmatisch.
Ich habe noch nie von Lena Morgenstern gehört. Warum weiß man so wenig oder warum weiß ich so wenig, wenn sie so eine Vorreiterin war?
Ja, mir ging es dort genauso wie dir. Man könnte jetzt einerseits sagen, dass Frauen generell eher nicht so in unserem Bewusstsein historisch sind. Und Birgit Klaus schätzt, dass die Nationalsozialisten da versucht haben, sie aus den Geschichtsbüchern zu streichen und ihr Erbe so gut es geht zu verwischen. Andererseits gibt es aber auch Belege dafür, dass die Nazis dann trotzdem sehr gern Lena Morgensterns Rezept für Gulaschkanone gekocht haben für die Soldaten.
Noch mehr Infos hast du mir schon erzählt. Wird es auf dem Spaziergang geben, der ist mit 35 Euro Kosten nun allerdings auch nicht gerade für die Ärmeren der Gesellschaft gedacht, ne?
Ja, das ist Birgit Klaus auch bewusst. Vor dem Spaziergang gibt es noch einen Brunch. Aber hier geht es auch tatsächlich darum, über die Runden zu kommen.
Ich würde auch gerne Sozialpreise einführen, aber wir sind sehr Corona geschädigt und wir sind jetzt auch gerade nicht flüssig. Und ich habe mir das ja nur ausgedacht, weil wir ja sonst literarische Veranstaltungen in geschlossenen Räumen machen. Ich wollte jetzt einfach eine Veranstaltung entwickeln, die auch unter Corona-Bedingungen passt. Und es ist gut gegen Kulturhunger und man wird auch satt.
Du hast ja auch noch für uns nachgefragt, wo es wirklich immer noch so ums Sattmachen geht, in einer echten Suppenküche. Ist die Suppe denn da dann das Hauptgericht?
Ja, ich war im Nachtcafé zum Guten Hirten der evangelischen Kirchengemeinde in Berlin-Friedenau. Die bieten normalerweise für knapp 20 und jetzt eben in Corona-Zeiten für 8 Personen ein Abendessen und einen Schlafplatz an. Und da hat mir Doris Kosave gesagt, dass es dort sehr häufig Suppe gibt.
Suppe wärmt Leib und Seele und es ist eine Zuwendung und Das geht uns ja allen genauso. Wenn wir draußen aus der Kälte kommen, wollen wir was Warmes. Und dann hilft es uns nicht wirklich, eine Scheibe Brot zu machen. Gut für den Hunger, ja, aber etwas Warmes wärmt auch innerlich auf. Ein Teller warme Suppe hat schon immer geholfen.
Jetzt ist Suppe nicht gleich Suppe. Welche Suppe gab es denn da, als du da warst?
Ja, das war jetzt der Vorführeffekt. Als ich da war, gab es Lasagne in einer riesigen Auflaufform. Aber sonst wurde mir gesagt, wird wirklich sehr oft Suppe gekocht. Bohnensuppe, Chili con Carne, Kartoffelsuppe oder auch Käselauchsuppe sind da wohl Klassiker. Und die Köchinnen und Köche entscheiden übrigens selber, was sie zubereiten.
Aus der Nachbarschaft wird querbeet gekocht von Herrn Doktor sowieso, Herrn Architekt Z., von der gesamten Familie Meier, die mitsamt den Kindern kocht und dann das Essen herbringt. Von der Rentnerin, von Berufstätigen, die gerne ehrenamtlich etwas tun wollen, aber einfach ein Zeitproblem haben. Und Suppe, die man dann kochen kann, wann und wie man will, die passt in jedes Programm eigentlich noch rein. Man kann gerade Suppe auch schön am Vortag kochen und dann kalt am nächsten Tag bringen. Wir wärmen ja hier die Suppe auch wieder auf. Das ist also easy Ehrenamt, möchte ich sagen. Suppe kochen für Bedürftige.
Also Suppe verbindet hier nicht nur diejenigen, die sie essen, sondern bietet eben auch denjenigen eine Option, sich zu beteiligen, die es etwas knapper mit der Zeit haben.
Steckt also doch viel mehr in der Suppe, als ich gedacht habe. Vielen Dank, Katharina Kühn.
Sehr gern.
Und wer Lust hat, auch einmal an dieser erwähnten kleinen Suppenküchentour auf den Spuren von Lina Morgenstern teilzunehmen, das geht wieder am 13. März 2022 oder zwei Wochen drauf im Jüdischen Museum Berlin. Anmelden kann man sich über die Webseite des Museums. Wie gesagt, bei uns geht es heute ums Flüssigsein. Da lässt einen das Thema unserer nächsten Geschichte erst einmal stutzen. Es geht nämlich um Eis und das ist bekanntlich fest, weil gefroren. Aber dieses Gefrorene hat einem südafrikanischen Modedesigner und Fotografen geholfen, wieder flüssig zu sein. Sie wissen schon, Geld. Alles Weitere von Jana Gent.
In einer für Soweto ungewöhnlich ruhigen Straße ist etwas, das insgesamt für Südafrika ungewöhnlich ist. Ein Eiscafé. Es ist von einer rotbraunen Backsteinmauer umgeben und Gäste werden durch eine vergitterte Tür eingelassen. Die Soweto Creamery ist das Elternhaus von Thando Makubu, der noch per Hand sein Eis herstellt. Angefangen hat alles im harten Lockdown Südafrikas. Zu einer Zeit, als Millionen Menschen nicht wussten, was sie essen sollten. Als jeder wegen Covid dazu verdammt war, zu Hause zu bleiben. Der Staat begann damit, an Millionen Arbeitslose 350 Rand im Monat auszuzahlen. Also gut 20 Euro. Damit sollten sie wenigstens überleben können. Thando Makubu aber, der inzwischen 30-Jährige, hatte eine andere Idee.
It was an ice cream that I saw on Pinterest, then I was really interested.
Ich habe auf Pinterest eine Werbung für Eis gesehen. Die sah super aus. Ich wollte es einfach versuchen. Es war nicht gleich eine Geschäftsidee, es war einfach nur ein Experiment.
Das Experiment allerdings ging gewissermaßen durch die Decke. Alles fing mit einem sehr schönen Foto auf Instagram an. Ein Teller mit Eis, kreativ angerichtet und clever fotografiert. Wie es der Zufall will, war es ausgerechnet ein südafrikanischer Influencer, der das Foto mochte und es weiterverbreitete. Danach folgte ein riesiger Ansturm. Binnen einer Stunde gab es tausende Follower und Leute, die das Eis schmecken wollten. Also machte Thando im August 2020 einen Eisladen auf.
Ich bin einfach zum Lebensmittelgeschäft gegangen und habe Zutaten gekauft, die ich selbst kannte und mag. Ich wusste, wie sie schmecken. Ich wusste aber nicht, wie ich sie anrichten konnte. Dann habe ich einfach alles kombiniert und versucht, es ansprechend aussehen zu lassen.
Was er da zaubert aus Eiern, Milch, Sahne, Zucker und eben dem gewissen Extra, das beschäftigt ihn und inzwischen drei andere Mitarbeiter im Laden und in der Küche. In dem kleinen Innenhof des Hauses in Soweto gab es anfangs keine Stühle oder Tische. Die wurden handgefertigt, dann wurde WLAN installiert und inzwischen können Gäste 9 verschiedene Eissorten genießen. Es gibt ein Sorbet mit frischen Früchten und es gibt Milcheis in dunkler Schokolade etwa, Karamell oder Pfefferminz. Und in Soweto wird nicht gekleckert, sondern geklotzt.
We also have Utsando, which is mostly vanilla.
Wir haben auch Utando, das heißt Liebe, das ist Vanilleeis. Wir haben das zum Frauentag eingeführt und wollten das eigentlich nur zeitlich begrenzt servieren, aber es ist geblieben. Ein Kindereis haben wir auch, weil die Kids die normale Portion nicht geschafft haben. Unser Eis ist nämlich nicht nur eine Kugel, sondern es sind 500 Milliliter, das ist eine eigene Mahlzeit.
Fakt ist, man muss schon richtig Hunger mitbringen, damit man die Menge an Eis auch verspeisen kann. Das günstigste Eis kostet umgerechnet 4 Euro und das teuerste gut 20 Euro. So viel, wie Tando 7 Monate lang monatlich vom Staat bekam. Er klingt bodenständig, wenn er das hier sagt.
The problem with people is that they want things to be perfect, you see, and they don't have to be perfect.
Menschen wollen immer, dass alles perfekt ist. Man muss es doch aber einfach nur ausprobieren und es dann nach und nach immer besser machen. Wenn man nur zu Hause sitzt, ändert sich gar nichts. Jemand, der mit 350 Rand etwas ausprobiert, ist doch großartiger als jemand, der 1 Million hat und nichts versucht. Man muss mit etwas Kleinem anfangen. Man lernt dadurch und so kann es wachsen.
Tando tüftelt derzeit an neuen Sorten, an Milchshakes und gefrorenem Joghurt. Er will eigene Waffeln backen und eine große Eismaschine kaufen. Denn dann, sagt er, könnte er nicht nur in ganz Johannesburg, sondern überall in Südafrika Läden aufmachen. Denn bereits jetzt kommen an Wochenenden die Gäste auch aus den wohlhabenden Stadtteilen Johannesburgs nach Soweto. Es ist ein wenig so, als würde das Land, in dem die Sonne fast täglich strahlt, nur darauf warten, dass überall Eiscafés eröffnen. Vielleicht gibt Tando ja bald der ganzen Regenbogennation seine ganz eigene Variante vom italienischen Original.
Gelato, gelato, yes.
Flüssig sein ist das Thema der heutigen Echtzeit und da kommen wir jetzt zu einem Gegenstand, den man vielleicht gar nicht so als flüssig bezeichnen würde, der aber früher Nasszelle hieß, aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken ist, war neulich auch Thema im Fest und Flauschig-Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz.
Das Batterie-Game, das ist so ein kleines bisschen so wie die jetzt neuerdings mit Pfand versehenen Orangensaftflaschen, die ich immer kaufe. Das ist was, was sich leider in meinem Wohnbereich stapelt und was sehr, sehr, sehr selten weggebracht wird. Und schimmelnde Orangensaftflaschen sehen genauso aus wie Batterien, wenn man die zu lange liegen lässt. Es kommt so eine komische Suppe raus.
Wir haben es hier gehört, es kommt eine Suppe raus, da ist tatsächlich noch Flüssigkeit drin, in den Batterien. Dieses Batterie-Game, das hilft einem mit Energie weiter, schafft aber Probleme, wenn die Energie raus ist, die Batterie leer oder fast leer. Wie lange halten Batterien? Darüber und über andere Fragen möchte ich mit dem Lüneburger Medienwissenschaftler Jan Müggenburg sprechen. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Herr Müggenburg, Sie haben kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem schönen Titel Reichweitenangst, Batterien und Akkus als Medien des digitalen Zeitalters. Wo kommt denn dieser Begriff her, Reichweitenangst?
Der Begriff Reichweitenangst wurde in den späten 1990er Jahren von IngenieurInnen bei General Motors geprägt, als die Firma das erste serienproduzierte Elektroauto auf den Markt brachte, das sogenannte Electric Vehicle One. Und die maximale Reichweite des Fahrzeugs betrug damals 225 Kilometer und das Wiederaufladen dauerte unfassbare 3 Stunden. Und die Frage, wie es halt gelingen kann, die Kundenakzeptanz solcher Fahrzeuge, solcher E-Fahrzeuge zu erhöhen, sodass sie als eine ernsthafte Alternative zu Autos mit Verbrennungsmotor gesehen wurden, die dominiert seitdem die Debatte eben unter diesem Begriff Reichweitenangst.
Jetzt kennt man die Reichweitenangst natürlich auch schon aus kleineren Zusammenhängen. Ich kenne das selber so, wenn ich mit meinem Aufnahmegerät unterwegs bin und ein wichtiges Interview ansteht. Da ist zwar eine Batterieanzeige, aber ich bin mir da nie so sicher, ob die durchhält, diese Batterie. Dann wird sie schnell rausgenommen. Inwiefern ist denn dieser Begriff auch dazu geeignet, ihn auf andere Felder als das E-Auto zu übertragen?
Ja, der Begriff wird bisher vor allen Dingen im Bereich von der Fahrzeugindustrie und Autoindustrie verwendet. Aber natürlich fallen uns allen sehr viele Beispiele an, wo Reichweitenangst genau unsere Situation beschreibt. Etwa die Suche nach der Steckdose, wenn die Akkuladung des Smartphones unter 10% fällt. Die Sorge, mit dem fast leeren Akku der Digitalkamera entscheidende Momente nicht mehr festhalten zu können. Oder vielleicht die Angst, das Online-Ticket, das Flugticket nicht mehr rechtzeitig vorzeigen zu können, sozusagen am Gateway, am Flughafen. All das sind Beispiele für Reichweitenangst. Ein besonderer Fall sind zum Beispiel medizinische Hilfsmittel oder assistive Technologien wie Blutzuckermessgeräte, körpernahe Sensoren oder Insulinpumpen. Da bezeichnet die Reichweitenangst, wie die Soziologin Lisa Wiedemann das festgestellt hat, eine wechselseitige Sorgebeziehung zwischen Mensch und Technik.
Es gibt in Ihrem Buch auch einen ganz interessanten Aufsatz. Da hat jemand die Geschichte so von Raul Krauthausen erzählt. Raul Krauthausen ist ja Aktivist, sitzt im Rollstuhl, im E-Rollstuhl, ist darauf angewiesen. Und er muss immer an S-Bahnhöfen sein, wo ein Fahrstuhl natürlich ist. Sonst kommt er da nicht raus oder runter. Und manchmal muss er dann irgendwo raus. Und dann ist die Frage, fährt er zum nächsten S-Bahnhof, wo er eigentlich hin muss, mit seinem Rollstuhl? Und bleibt dann unter Umständen da komplett liegen. Da gibt es ja dann schon ja, richtig ernste Hintergründe für die Reichweitenangst.
Nein, absolut. Also diese Angst vor dem Abgeschnittenwerden, der Isolation, der Blockade, die begleitet einen. Das ist auch ein Ausdruck von Reichweitenangst. Vor allem für Menschen mit Behinderungen kann das wirklich ganz dringliche Konsequenzen haben. Raul Krauthausen ist aber auch ein gutes Beispiel dafür, wie man auch sozusagen konstruktiv mit dieser Reichweitenangst umgehen kann. Denn andererseits schildert er auch, dass er zum Beispiel oft dann auch die Batterie seines E-Rollis nutzt, um sein Smartphone aufzuladen oder auch zum Beispiel Kolleginnen auf der Konferenz dann anbietet, sie könnten ihr Smartphone bei ihm aufladen oder so. Das heißt, es hat immer diese zwei Seiten der Ermöglichung, aber auch der Einschränkung.
Das heißt, Batterien ermöglichen auch ein anderes Verhältnis von Raum und Zeit. Also ich kann die Energie da haben, wo normalerweise keine ist. Welche Bilder haben wir so davon?
Also mit dem Medientheoretiker Marshall McLuhan könnte man sagen, dass ein wesentlicher Aspekt von Batterien ihr Beitrag zur Veränderung des Maßstabs, Tempos und Schemas der menschlichen Wahrnehmung ist. Weil Batterien und Akkus verändern die räumlichen und zeitlichen Bedingungen von Mediennutzung, indem sie unsere stationären und kabelgebundenen Netze der Stromversorgung halt eben erweitern und flexibilisieren. Das heißt, Batterien und Akkus, man könnte sagen, sie erlauben uns eine temporäre Emanzipation von der Steckdose, also den stationären Infrastrukturen der Stromversorgung. Das klingt sehr abgehoben medienwissenschaftlich, aber man muss sich nur vorstellen, wie viele Räume es nun neue Räume, neue Orte es gibt, an denen wir Medien nutzen können, Medien konsumieren können. Das sind Cafés, werden zu Arbeitsplätzen und Büros, im Schulbus werden Computerspiele gespielt und so weiter und so fort.
Es gibt ja auch diese Formulierung, ne? Ich muss mal ausspannen, ich muss meinen Akku aufladen. Da ist ja da praktisch dieses Bild der leeren Batterie so auf uns Menschen übertragen worden. Aber was sagt so eine Formulierung? Wie sehen wir uns inzwischen? Sind wir Gerätschaften, die aufgeladen werden müssen?
Ja, das ist wirklich eine ganz spannende Frage, die ich mir auch gestellt habe bei der Herausgabe dieses Sammelbandes. Der Kulturwissenschaftler Philipp Haus hat genau diese Phänomene untersucht. Beispiele, wenn wir davon sprechen, unsere Akkus seien leer und wir müssten mal ein Wochenende ausspannen, um die Batterien wieder aufzuladen. Und er sieht hier Verbindungen zur Geschichte der Wellnesskultur. In dieser immer häufiger zu hörenden Klage über leere Batterien erkennt er Energiekonzepte, deren diskursive Wurzeln bis zu so Stress- und Wellness-Theorien des Mediziners und Hormonforschers Hans Selye und dem Vater der Wellnessbewegung Halbert Dunn in der Mitte des 20. Jahrhunderts zurückgehen. Das heißt, da gibt es eine interessante Parallele zu der Vorstellung, dass der Mensch ein begrenztes Reservoir an Energie hat, das er aufbraucht, aber auch wieder auffüllen muss. Dass das jetzt zufällig in der Mitte des 20. Jahrhunderts genau in die Zeit fällt, wo auch Batterien zum ersten Mal ein richtiges industrielles Konsumgut werden, ist natürlich interessant und sollte man unbedingt weiter erforschen. Es gibt ja viele Beispiele, wo Medien und Technologien unser Denken beeinflussen, uns als Metaphern dienen und wir in der Tat solche technischen Beschreibungsmittel nutzen, um uns selbst zu verstehen und zu begreifen.
Dieser Begriff der Reichweitenangst, der klingt natürlich auch so ein bisschen ja, wie eine Modekrankheit des Digitalzeitalters. Und tatsächlich kennt ja jeder von uns diesen Moment, in dem man unterwegs ist und das Handy nicht aufgeladen hat. Haben Sie mit solchen ja, sozialen und psychischen Auswirkungen sich in Ihrem Buch auch näher befasst?
Also der Medienwissenschaftler Rupert Gadra hat in dem Buch dazu einen sehr schönen Beitrag, in dem er es so formuliert, dass die Reichweitenangst als ständiger Begleiter in digitalen Kulturen uns auf die materiellen Grundbedingungen unserer Kommunikation zurückwirft. Das heißt, vordergründig sagen wir, wir haben nur Angst, dass der Akku leer wird. In Wirklichkeit versteckt sich dabei die Angst sozialer Isolation, sozialer Deprivation. Das heißt, dass wir Angst haben, den Zugang zu den digitalen Kulturen zu verlieren, zu unseren FreundInnen auf Social-Media-Plattformen, den Zugang zu Messenger-Diensten, die Angst davor, in der Stadt navigieren zu können. Das heißt, hier überschneidet sich soziale und elektrische Deprivation in einer interessanten Art und Weise.
Es gibt ja auch eine lustige App, die sich praktisch mit dieser Reichweitenangst ja spielerisch auch so ein bisschen auseinandersetzt. Die With Me heißt die. Sobald Handys, wenn man sich da registriert hat, unter 5% Ladekapazität fallen, verbinden sich diese Handys miteinander und man kann gemeinsam in den Batterietod so hineingehen. Was heißt das? Ist das einfach nur ein Spiel oder steht das auch für mehr?
Nein, das ist schon ein schönes Beispiel für Strategien, die Menschen entwickeln, um mit dieser Reichweitenangst umzugehen. Ein Klassiker ist der Batterietester, den man dabei führt. Manchmal ist das auf Batterien ja auch schon integriert, dass man sehen kann, wie ist der Ladestand. Es gibt die Strategie des Battery Swapping, dass man eben einen Zweitakku mitführt. Wir nennen das heute auch Powerbank, dass man die Batterie zwischendurch auswechselt. Die vielleicht bekannteste ist allerdings die Möglichkeit, in den Batteriesparmodus zu wechseln. Das heißt, Menschen versuchen sparsamer mit ihrer Batterieladung umzugehen, bewegen sich sozusagen im Batteriesparmodus. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass man bestimmte Funktionen des Smartphones wie Hintergrundaktualisierungen deaktiviert oder auch ein Phänomen, was aufmerksame BeobachterInnen vielleicht schon mal auf der Autobahn gesehen haben, wenn man mit dem Tesla lieber bei gedrosselter Geschwindigkeit im Windschatten eines LKWs fährt, um halt mehr Reichweite zu gewinnen. Und diese App Die With Me ist eben auch eine schöne, kreative, konstruktive Strategie, dieses Leid der Reichweitenangst zu teilen und daraus einen Moment der Verbindung mit anderen Menschen herzustellen.
Reichweitenangst, Batterien und Akkus als Medien des digitalen Zeitalters, so heißt das Buch, das Jan Müggenburg herausgegeben hat, ist beim Transkript Verlag erschienen, 35 € kostet es, aber man kann es auch Open Access als kostenfrei zugänglich also lesen. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich.
Deutschlandfunk Kultur, Wurfsendung.
Ich bin das Mädchen, Mädchen, Mädchen. Ich bin das Mädchen, bin das Mädchen, Mädchen bin ich. Sortiertest du, sortiertest du. Übrig bin ich, nichts blieb mir, nichts, nichts, nichts blieb mir, nichts blieb mir. Übrig bin ich. Wer ich jetzt bin, ich jetzt bin.
Kann ich Ihnen helfen?
Ich bin heute Abend verabredet und da hätte ich gern ein, zwei Wörter, die ein bisschen besonders klingen.
Verstehe.
Sie müssen schon zu mir passen. Fremdwörter stehen mir zum Beispiel gar nicht.
Macht schnell streng.
Genau. Gerne was Längeres, Elegantes.
Darf es auffällig sein?
Nein, auf keinen Fall ausfällig. Ich kenne den Mann noch kaum.
Ich meine extravagant.
Ach, extravagant habe ich schon ewig, verwende ich aber kaum.
Ich zeige Ihnen da mal was, haben wir gerade reinbekommen. Filisandern.
Das ist wirklich schön.
Sie können damit knappe Worte spielerisch verlängern oder einen Fadensatz umschmeicheln. Mal nachdenklich in die Stille hinein. Filisandern.
Filisandern.
Wir haben es auch noch einen Ton dunkler, Filisunder.
Nein, 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 nein. Ich nehme Filisandern.
Soll ich es Ihnen einpacken oder wollen Sie es gleich in den Mund nehmen?
Nein, bitte einpacken.
Wenn Sie eine gute Nachricht für mich haben, sprechen Sie bitte nach dem Signal.
Waren Sie schon einmal in Sansibar? Dort ist das Leben ach so wunderbar. In Sansibar singen noch die Katzen mit hoch erhobenen Tatzen ein Lied vom Strand in Tanganyika bei Sansibar. Und unter diesem Mond schlief schon der König von Alice Bebe 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 Ba. Waren Sie schon einmal in Sansibar?
Also, ich bin ja schon etwas älter. Als ich klein war, da gab es in deutschen Küchen noch keinen Ahornsirup. Ich hätte ihn mir sonst wahrscheinlich auch literweise über meine Pfannkuchen gegossen. Das ist wirklich eine herrliche Schweinerei, dieses zähflüssige, klebrige, süße Zeug. Ahornsirup wird vor allem in Kanada gewonnen. Aber ob das so bleibt? Der Klimawandel macht dem Saft bzw. den Bäumen, wo er herkommt, zu schaffen. Antje Passenheim hat sich das mal alles erzählen lassen.
It is liquid gold.
Flüssiges Gold ist es, wertvoll und aus der Natur.
It's precious and it comes from nature.
Und jetzt wird es knapp. Das Ahornsirup-Kartell schlägt Alarm. Es geht an die Reserven, sagt Kartellfrau Milène de Nicolai. Das Land mit dem roten Blatt im Herzen, es muss an sein Heiligstes ran, sagt die Sprecherin des Ahornsirup-Kartells der Provinz Quebec.
So we have to enjoy this liquid.
Wir müssen diese kostbare Flüssigkeit genießen. Quebec-Gold wird sie auch genannt, weil die Provinz mehr als 90% des kanadischen Ahornsirups liefert. Nun drehte das Kartell den Hahn seines Notlagers auf und gab die eiserne Reserve frei. 50 Millionen Pfund Sirup, um die Welt zu versorgen. Dass ihnen der Saft ausgeht, daran sei das Klima schuld, sagen Sirupproduzenten wie Ray Bonnenberg, Inhaber von Mapleside Sugarbush in der Provinz Ontario. 2021 sei kein gutes Jahr gewesen.
It was abnormally cold. Early in the season, late February, early March.
Es war am Anfang der Saison ungewöhnlich kalt und dann wurde es im April abnormal warm. Einige Produzenten kamen auf 60-80% ihrer normalen Ernte.
60-80% of their normal crop.
Bonnenberg weiß, wovon er spricht.
I've been boiling maple syrup for 50 years, 50 years.
Ich habe 50 Jahre lang Sirup gekocht. Wir hatten immer einen kühleren März. Aber jetzt wechselt das Wetter ständig. Der Wind ist stärker, wir haben lange Trockenzeiten, heftigere Regenphasen. Ja, wir haben auch kalte Perioden, aber sie sind nicht so kalt wie zu der Zeit, als ich ein Junge war. Das Klima sei an den Bäumen ablesbar, sagt Bonnenberg. In einigen Jahren geben sie weniger Sirup, in anderen verändere sich der Zuckeranteil. Die Direktorin des Lebensmittel- und Landwirtschaftsinstituts von British Columbia bestätigt das. Lenore Newman. Die Sirupproduktion hängt eng mit dem Frost- und Tauzyklus zusammen. Es braucht dafür einige klare, warme Tage und sehr kalte Nächte. Wir haben das nicht mehr. Und außerdem sind die Winter wärmer geworden und es gibt weniger Schnee, um die empfindlichen, flachen Wurzeln dieser Bäume zu bedecken. Noch schlimmer seien die zunehmenden Stürme und Waldbrände für Kanadas Ahornbäume. Das sei ein großes Problem für die Produktion, zumal die Nachfrage steigt, sagt Sirupmacher Bonnenberg.
In the last year alone, international sales have increased 21%.
Allein im vergangenen Jahr sind die Verkäufe um 21% hochgegangen. Das geht hauptsächlich in die USA und nach England. Deutschland ist ein großer Hub, von dem aus der Sirup dann weiter in andere Länder transportiert wird. Nun ist die Hälfte der Reserve ausgeschöpft. Die Branche hofft auf einen guten März. Nicht nur des Goldes wegen, sagt Lenore Newman vom Lebensmittelinstitut. Maple Syrup wird mit unserer Kultur verbunden. Ein kanadisches Lebensmittel, das wir sehr genießen. Und natürlich ist es ein Symbol für das Land. Das Ahornblatt ist auf unserem Geld und auf unserer Flagge.
Schlechte Zeiten für den Ahornsirup. Flüssig sein. Ein Thema, vier Facetten. Damit sind wir jetzt durch. Wer mehr von der Echtzeit will, es gibt uns fast überall dort, wo es Podcasts gibt. Viele, viele Episoden finden sich da. Wir haben aber auch einen Podcast extra für unsere Serien. Und dann gibt es uns natürlich auch noch live, jeden Samstag zwischen 16 und 17 Uhr im Radioprogramm oder im Livestream von Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Martin Böttcher. Hoffentlich bis bald, ja?